Montagabend ist einer der Abende, wo ich weniger Termine habe als sonst an anderen Abenden. Und deshalb sitzt man manchmal daheim. Und wenn man daheim so sitzt, macht man manchmal den Fernseher an. Und so mache ich es manchmal montagsabend. Und deshalb bin ich da in so eine Serie geraten, die halt montagabends immer läuft. Die gucke ich jetzt irgendwie da immer mal wieder. Ist eine ganz spannende Serie, die heißt Bones. Das heißt übersetzt auf Deutsch Knochen. Eine Krimiserie. Und die ist eigentlich jede Woche gleich aufgebaut. Es fängt immer so an, dass am Anfang irgendjemand ein Skelett findet oder einen Knochen oder irgend sowas. Und dann ist die Aufgabe von dem Ermittlerteam, die müssen dann anhand der Knochen rauskriegen, wer war das, wie alt war die Person und auch schon, was hat die erlebt. Das kann man wohl an Knochen erkennen, gell? Ob der jetzt irgendwie Tennis gespielt hat oder so oder Schwimmer war oder sowas. Und dann müssen sie natürlich auch rauskriegen, was mit dem passiert ist. Auch das kann man an den Knochen lesen. Forensische Anthropologie nennt sich das. Vielleicht habt ihr es im GEA gelesen, war jetzt gestern oder vorgestern, war glaube ich auch was drin gestanden über forensische Anthropologie. Und faszinierend, was man da an Knochen ablesen kann. Also zumindest in der Serie ist das faszinierend, was die da rauskriegen. Anhand von einfachen Knochen. Mehr haben sie ja nicht. Und dann hat dieses Team hat eine mit dabei, die ist Künstlerin. Und die hat die Aufgabe, die muss anhand von diesen Knochen dann rauskriegen, wie die Person denn vielleicht ausgesehen hat. Also je nachdem, wie die Wangenknochen waren und wie das angeordnet ist, gibt sie dem dann so ein mögliches Gesicht. Und die entwickelt da ein Gerät, das finde ich faszinierend. Weil sie Angela heißt, ist das der Angelator. Und der Angelator, der kann in einem Hologramm, in einer künstlich erzeugten Vision aus diesen Knochen wieder quasi Menschen machen, wieder errechnen, wie die vielleicht ausgesehen haben. Ich habe euch mal ein Bild dabei vom Angelator. Einen Moment, muss ich schon gucken. Ja, genau. Also, da jetzt gucken die dann alles in dieses Hologrammgerät, das holographisch da dieses Bild berechnet und aus diesen Knochen dann berechnet, wie die Gesichtszüge wohl waren und wie der ausgesehen haben könnte. Genau. Das mit den Klamotten ist vielleicht ein bisschen fiktiv, aber gut. Künstler geben dem halt einen Ausdruck. Faszinierend, finde ich. Ob es sowas wirklich gibt, ist natürlich sehr umstritten. Wahrscheinlich eher nicht ganz so. Aber manche sagen, in die Richtung gibt es vielleicht schon Dinge, die ein bisschen so sind. Spannend. Ein Hologramm, das aus einem toten Körper, aus toten Knochen, ein Bild entwirft, wie jemand war. Etwas Ähnliches wie der Angelator bekommt der Hesekiel von Gott gezeigt. Der bekommt nämlich eine Vision vor Augen gestellt von Gott. Und darin geht es um den Geist Gottes und was er tut. Und auch bei Hesekiel in seiner Vision beginnt es mit toten Knochen. Das ist heute unser Predigtext und ich lese uns aus Hesekiel 37, die Verse 1 bis 14, ein bisschen längerer Abschnitt, wo es um eben diese Vision geht. Da schreibt Hesekiel: Die Hand des Herrn ergriff mich und ich hatte eine Vision. Der Herr führte mich durch seinen Geist hinaus und brachte mich mitten in eine Ebene. Dort lagen überall Knochen. Gott führte mich an den Knochen vorbei und in der Ebene umher. Die ganze Ebene lag voller Knochen, die völlig ausgetrocknet waren. Gott sagte zu mir: Du Mensch, können diese Knochen wieder lebendig werden? Ich antwortete ihm: Herr mein Gott, du weißt es. Da sagte er zu mir: Rede als Prophet zu diesen Knochen und sag zu ihnen: Ihr vertrockneten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Knochen: Ich selbst gebe meinen Geist in euch und ihr werdet wieder lebendig. Ich verbinde euch mit Sehnen und lasse Fleisch darüber wachsen. Ich überziehe euch mit Haut und gebe euch Lebensgeist. So werdet ihr wieder lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich redete als Prophet, wie er mir befohlen hatte. Noch während ich redete, wurde es laut und die Erde bebte. Die Knochen rückten zueinander, jeder Knochen an seinen Platz. Ich sah, wie sie mit Sehnen verbunden wurden und wie Fleisch darüber wuchs. Dann wurden sie mit Haut überzogen, aber Lebensgeist war noch nicht in ihnen. Da sagte Gott zu mir: Rede als Prophet zu diesem Lebensgeist. Ja, du Mensch, rede als Prophet zum Geist und sag: So spricht Gott, der Herr. Geist, komm herbei aus den vier Himmelsrichtungen, hauch diese Toten an, damit sie wieder lebendig werden. Ich redete als Prophet, wie er mir befohlen hatte. Da kam Lebensgeist in sie und sie wurden wieder lebendig. Sie standen auf. Es war eine sehr große Menschenmenge. Gott sagte zu mir: Du Mensch, diese Knochen stehen für die Israeliten. Sie sagen, unsere Knochen sind vertrocknet, unsere Hoffnung ist dahin, wir haben keine Zukunft mehr. Darum rede als Prophet und sag zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Ich öffne eure Gräber und lasse euch herauskommen, denn ihr seid mein Volk. Dann bringe ich euch in das Land Israels. So werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich öffne eure Gräber und lasse euch herauskommen, denn ihr seid mein Volk. Ich gebe meinen Geist in euch und ihr werdet wieder lebendig. Dann bringe ich euch in euer Land. So werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe es angekündigt und werde es tun. So lautet der Ausspruch von Gott, dem Herrn. Was für eine Vision, liebe Gemeinde. Fast so wie beim Angelator muss man da fast faszinierend reinstarren, wie da Knochen lebendig werden. Ein bisschen auch gruselig, dieses Bild, das Gott dem Hesekiel da vor Augen stellt. Tote Knochen, massenweise, irgendwie völlig durcheinander, totales Chaos. Zum Glück erklärt Gott dann auch, was er mit diesem Bild meint und was er sagen will. Dass dieses Bild dieser Knochenlandschaft für Israel steht, für das Volk, das Hartes hinter sich hat. Hesekiel selber war einer von diesem Volk und er war ein Teil von dem, die bei der ersten Wegführung, 597 vor Christus war das, als das Nordreich Israel untergegangen ist oder von den Feinden übernommen worden ist, da war er einer der, die von der Oberschicht weggeführt worden sind nach Babylon. Also schon von der ersten Gruppe. Und dort wollte er eigentlich Priester werden in Babylon, aber er ist dann dort als Prophet berufen worden und zwar genau für die Leute, die dort im Exil in der Fremde waren. Zu denen soll er hingehen und Gottes Wort ihnen weitergeben. Und es tut er dann auch und er warnt sie davor, dass es noch schlimmer kommt und dass Israel ganz untergeht. Und so kommt es dann auch, 586 geht auch der Südteil von Israel, wird auch eingenommen. Das war für die Israeliten das Ende für Israel. Kein Land mehr heißt, es ist aus mit uns, tot. Dieses Volk ist tot. Nichts mehr zu retten. Unsere Knochen sind vertrocknet, sagen sie, wir haben keine Zukunft mehr. Das ist die Stimmung unter den Weggeführten in Babylon, das war's, vorbei. Und jetzt sieht Hesekiel diese Vision von den Knochen, von den durcheinander gewürfelten toten Knochen und dann der Geist Gottes, der kommt. Als der Geist Gottes kommt, kommt Leben in die ganze tote Sache. Die Knochen rücken wieder zusammen, sie sortieren sich so nach und nach, wie sie zusammengehören. Also Oberschenkel, Unterschenkel, Mittelfuß, Zehen und wie es halt die Reihenfolge ist. Oder Halswirbel 1, Halswirbel 2 und so weiter bis zum Lendenwirbel. Es gibt wieder ein System rein. Hesekiel sieht, wie jeder Knochen wieder seinen Platz findet, so nach und nach, wie er dann mit Fleisch und mit Sehnen überzogen wird. Es muss mindestens so faszinierend gewesen sein, das anzuschauen, wie wenn ich da in der Angelator gucke, Montagabends in meiner Serie und fasziniert bin, wie da aus einem Knochen was errechnet werden kann, wie da ein Mensch ausgesehen hat. So ähnlich stelle ich mir es vor, dass der Hesekiel auch fasziniert war, als er das sieht, wie sich das wieder alles sortiert, wie sich die Knochen wieder ordnen, wie das alles wieder nach und nach menschliche Züge annimmt. Und dann, in der zweiten Runde, werden die Knochen angehaucht und der Lebensgeist kommt wieder zurück in die Knochen. Hesekiel bekommt von Gott gezeigt, da wo der Geist Gottes weht, da wo der Geist Gottes wirkt und man seinen Atem aufnimmt, dort kann wieder lebendig werden, was eigentlich tot war, was abgestorben war. Dieses virtuelle Auferstehungsszenario lässt Hesekiel erkennen, was der Geist Gottes bewirken kann. Und dass es eben auch für Israel so ist. Dass dieses Volk, das sich aufgegeben hat, das sein Ende sieht, das wie tot ist, dass das die Aussicht hat, dass es wieder zu Leben erweckt werden kann, weil eben der Geist Gottes kommt. Weil er es wieder zum Leben erweckt. Weil er es angekündigt hat und es dann auch tun wird. Und so macht Hesekiel dann auch, er verkündigt das dem Volk über Jahre. Manche lachen ihn aus, manche lehnen ihn ab, manche gehen auch gegen ihn vor. Aber 70 Jahre später passiert es, dass unter Kyros das Volk Israel, die Verschleppten, tatsächlich wieder in das Land zurückgehen dürfen und ihren Tempel wieder aufbauen dürfen und das Leben in Israel wieder aufblüht. Und daran kann man erkennen, wie Gottes Geist wirkt. Ein Bild, das uns erkennen lässt, dass Gott da ist. Das genau hat ja, Moment, jetzt bin ich zu weit. Das genau hat er da geschrieben. So werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Deshalb soll Hesekiel diese Zuversicht weitergeben. Und das erkennen sie 70 Jahre später. So lange müssen sie warten, bis sie erkennen können, dass der Geist Gottes wirkt im eigentlich totgesagten Volk Israel. Liebe Gemeinde, das ist für uns Christen faszinierend, dieses Bild, denn wir leben ja jetzt ein bisschen später und wenn wir in der Bibel weiterblättern, dann können wir lesen, wie Jesus das auch so macht, dass er ankündigt, dass er sterben wird und dann aber auch wieder auferstehen wird. Warum kündigt er das an? So ähnlich wie bei Hesekiel, dass wenn dann der Moment kommt, wo man wirklich nur noch den Tod sieht und was alles ausgeht und was alles gestorben ist, dass man dann etwas gehört hat von diesem Leben, das kommt. Und dass die Jünger, als sie dem Auferstandenen gegenüberstehen und es eigentlich gar nicht sortieren können und gar nicht begreifen können, wissen können, das ist uns angekündigt worden. Daran können wir erkennen, dass der Geist Gottes wirkt. Jetzt, wo wir sehen, wo wir die Auferstehung lebhaftig vor Augen haben und wo wir damit umgehen müssen, wo wir das für uns einordnen müssen, da können wir uns daran erinnern, an das, was uns vorher angekündigt worden ist, von Jesus oder eben in dem Fall beim Volk Israel von Hesekiel. Man kann daran erkennen, dass der Geist Gottes wirkt und wie er wirkt. Heute ist Pfingsten und wir beschäftigen uns heute mit dem Heiligen Geist und vielleicht können wir das als erstes festhalten, dass wir erkennen können, dass der Geist Gottes wirkt an dem, wo wir feststellen, was lebendig wird, wo es eigentlich tot war. Eigentlich kann man das bei uns in unseren Breiten jeden Frühling wieder neu erkennen, schon allein dadurch, dass man draußen in die Natur guckt und sieht, was eigentlich alles abgestorben aussieht und manches ist auch abgestorben und wo dann trotzdem wieder Lebendiges aufwächst. Schon allein das ist ein tolles Bild, das uns eigentlich jedes Jahr daran erinnert, dass aus Totem wieder was Lebendiges kommen kann. Und gut ist, wenn wir dann im Hinterkopf haben, dass wir das gesagt bekommen haben, Gott schenkt wieder Leben durch seinen Geist, auch aus dem, was eigentlich tot war. Oder wir haben ein schönes Beispiel in unserer Bernlocher Kirche. Vor ein paar Wochen sind da 3 Strahler, die wir an der Decke haben, haben einfach nicht mehr funktioniert. Wir wussten nicht warum, wir wussten auch nicht, warum gleich alle 3 gleichzeitig irgendwie nicht mehr funktionieren. Wir haben den Elektriker geholt, der wusste auch nicht warum, hat sich's nicht erklären können. Großes Rätsel. Jetzt war kürzlich ein Gewitter und nach dem Gewitter kommen wir in die Kirche, plötzlich tun die alle wieder. Und es tun Lichter, die haben vorher auch schon lange nicht mehr funktioniert. Auf einmal tut es alles wieder, obwohl wir nichts repariert haben. Höchst erstaunlich. Da ist was eigentlich tot war, also zumindest in unseren Augen tot war, wieder lebendig. Ja? Auf einmal tut's wieder. Unerklärlich. Es kann sich sogar der Elektriker kann sich nicht erklären, wie das eigentlich wieder funktionieren kann. Ein Gewitter hat's gebraucht, ein Stromausfall und plötzlich tut alles wieder. Das ist jetzt natürlich ein sehr banales Bild, ich bin mir klar. Viel banaler als die Auferstehung in Hesekiels Knochenvision. Und natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit der tatsächlichen Auferstehung Jesu. Aber trotzdem, es gibt solche Zeichen in unserem Leben, auch heute, die uns zeigen, die uns erkennen lassen, dass da ein Geist ist, der Leben schafft. Sogar aus Totem. Und dass man daran Gottes Wirken erkennen kann. Der Geist Gottes macht lebendig, was tot war. Wir können erkennen, dass Gott der Herr ist. Sogar wenn wir es nicht erklären können, wie es funktioniert. Sogar wenn wir es vielleicht gar nicht mehr erwarten, weil wir es für tot erklärt haben. Weil es für uns abgestorben ist. Weil wir einen Haken hingemacht haben. Weil wir gesagt haben, Punkt, da gibt es doch nichts mehr zu hoffen. Darin sind wir, glaube ich, ziemlich gut. Wir machen das manchmal, dass wir an Dinge einen Punkt machen und sagen, keine Chance mehr. Das war's. Und manchmal ist es auch gut, manchmal schützen wir uns dadurch auch selber, weil wir dann sagen, okay, jetzt schließen wir es ab. Aber nicht alles, was wir für abgeschlossen erklären, heißt, dass da kein Leben mehr draus entstehen kann. Da, wo der Geist Gottes wirkt, da ist noch möglich, dass Leben entsteht, selbst wenn wir unseren Haken gemacht haben und unseren Punkt gemacht haben. Selbst da, wo alle Versuche, Unheil zu verhindern, gescheitert sind, wo man nichts mehr tun kann, wo man eigentlich nur noch kapitulieren kann, selbst da bleibt Gottes Geist aktiv. Und auch da, wo man nicht gleich sieht, was er tut, wenn wir es dann sehen, dann dürfen wir erkennen, dass Gott der Herr ist, so wie in dieser Vision. Vielleicht nehmen wir das mit als ersten Gedanken. Gottes Geist ist der, der Leben schaffen kann, selbst aus Totem. Und das Schöne an Hesekiel finde ich, der bekommt es ja in dieser Vision erstmal vor Augen gestellt, er ist der Zuschauer, aber danach erlebt es dann in seinem Leben tatsächlich auch. 70 Jahre später erlebt er, wie das wirklich wird, wie sich das in seinem Leben umsetzt, was er da schon als Bild angekündigt bekommen hat. Wie der Geist Gottes lebendig macht. Das ist mir wichtig, dass wir das heute auch nicht nur als Vision anblicken oder als Bibeltext, der uns irgendwie vor Augen gestellt wird, den man betrachten kann, sondern dass wir auch in unserem eigenen Leben die Augen dafür öffnen, wo Gott uns zeigt, dass er wirksam ist. Und wo wir ihn erkennen können, weil er wirksam ist mit seinem Geist. Auch das, was heute tot scheint, ist nicht so tot, dass Gott nicht darin wirken könnte. Auch da, wo wir heute keine Hoffnung mehr haben oder resignieren oder kapitulieren, wo wir nur das Tote sehen, kann Gottes Geist wirken. Und manchmal sind wir gar nicht so weit weg von dieser Vision, die Hesekiel da vor Augen hatte. Es ist nicht lange her, dass wir in den Nachrichten Bilder aus Butscha präsentiert bekommen haben, wo Tote auf den Straßen rumgelegen haben. Ihr habt es gesehen, das ist nicht leicht, das anzugucken. Es ist im Grunde ein Totenfeld, so ähnlich wie es Hesekiel gesehen hat, bloß in echt, in den Nachrichten. Oder in Israel haben wir die Kibbuzim gesehen, wo man Menschen brutal abgeschlachtet hat, ein Totenfeld, uns direkt vor Augen gemalt. So brutal und unmenschlich, dass der Blick aus der Ferne schon wehtut, selbst wenn man es gar nicht direkt erlebt, sondern nur aus der Ferne betrachtet. Oder wenn man jetzt die ausgebombten Städte in Gaza sieht, auch das Bilder, die man kaum anschauen kann, wenn man ein Herz hat und wenn man überlegt, was das für die Menschen bedeutet. Und von den afrikanischen Konflikten hören wir überhaupt nur, wenn es mal ein Massengrab gibt, das man irgendwo gefunden hat. Das sind alles Bilder, die sind gar nicht so weit weg von dieser Vision, die uns da präsentiert werden, Knochenfelder in unserer Zeit. Und es gibt diese Knochenfelder in unserer Zeit, diese Dinge, wo wir sagen, naja, ist halt vorbei, keine Chance mehr. Was soll da noch Gutes draus werden? Ja, wie soll das jemals wieder anders werden? Da kann man die Zuversicht ganz schön verlieren und auch Angst kriegen, wenn man solche Bilder sieht, wenn man diese ganze Unmenschlichkeit präsentiert kriegt. Und vielleicht sind es manchmal gar nicht so brutale Dinge, sondern auch Dinge in unserem Umfeld, in unserem Land, wenn man da sieht, was da gerade so vor sich hin stirbt und man vielleicht sagt, oh je, da gehen Dinge verloren, die kriegen wir nicht wieder. Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Welche Kultur haben wir? Wie wir mit unterschiedlichen Meinungen umgehen? Wie ist es mit dem Glauben eigentlich? Glaube verkümmert auch scheinbar in unserer Gesellschaft. Da stirbt was aus. Da haben wir auch so unsere Knochenbilder, Knochenfelder vor Augen. Und vielleicht hast du es auch in deinem ganz persönlichen Leben auch da. Knochenfelder können ja ganz individuell aussehen. Vielleicht hat dein Totenfeld vor dir auch das Bild von Beziehungen, die gestorben sind oder zerbrochen sind oder ein Streit, der sich so verhärtet hat, dass man nicht mehr miteinander spricht oder was auch immer. Geplatzte Hoffnungen, wo man sagt, okay, das war's, keine Chance mehr. In all dem, liebe Gemeinde, soll Pfingsten werden. Gerade da, wo wir so wie das Volk Israel im Exil denken, keine Hoffnung mehr, keine Chance mehr, keine Zukunft mehr, die Knochen sind vertrocknet. Genau da sollen wir heute hören, dass Gottes Geist lebendig machen kann, dass er ein Leben schenken kann. Vielleicht ganz anders, als wir es denken, aber dass er Leben schenken kann. Und weil das so ist, weil der Geist Gottes einer ist, der lebendig macht, der auch aus abgestorbenem Leben schaffen kann, deshalb gibt es für uns Christen immer Hoffnung, immer. Auch da, wo wir wie Hesekiel ein Feld völlig durcheinander geworfener Knochen in unserem Leben oder in unserer Zeit sehen. Auch da gibt es für uns noch Hoffnung, weil wir gehört haben, dass der Geist Gottes wirkt, dass er lebendig machen kann, auch da noch. Deshalb gibt es für uns Christen, liebe Gemeinde, in unserem Land Hoffnung, auch da, wo die Werte verfallen. Auch da, wo wirtschaftliche Prognosen Angst machen oder klimatische Entwicklungen oder was auch immer. Auch da gibt es für uns noch Hoffnung, weil wir dem Geist Gottes zutrauen, dass er auch da noch Leben schafft. Es gibt Hoffnung in unserer Kirche. In unserer Kirche sehen wir auch manchmal, die sehen wir auch so ein bisschen am Absterben. Ja, das sind wir auch so ein bisschen im Totenfeld, das wir da vor uns sehen. Und wir sind ziemlich gut im Trauern um das, was da alles gerade am Sterben ist. Das können wir ziemlich gut, aber vielleicht sind wir nicht so gut drin, da drin, auch die Hoffnung zu sehen, wie Gott Leben schafft. Auch in einer Kirche, die kleiner wird, die vielleicht vor sich hin stirbt. Auch da wirkt der Geist Gottes neues Leben. Die Hoffnung gibt es trotzdem. Und in deinem persönlichen Umfeld, wo die Menschen nichts mit Gott zu tun haben, gibt es auch Hoffnung. Da ist auch noch nicht die Hoffnung verloren. Da sind auch noch nicht die Knochen so vertrocknet, dass Gott nicht irgendwie wieder Leben daraus entstehen lassen könnte. Es gibt Hoffnung in unserer Welt, auch in den Gebieten, wo man gar nicht mehr denkt, dass man dafür hoffen kann. In der Ukraine, wo man nicht weiß, wie soll das gut werden, gibt es Hoffnung. In Israel und Gaza und all den anderen Kriegsregionen gibt es Hoffnung. Auch da, wo alles festgefahren scheint und wo keiner mehr eine Lösung sieht und keiner mehr eine Lösung glaubt, sondern man nur noch mit Schlimmerem rechnet. Auch da gibt es Hoffnung, weil Gottes Geist Hoffnung erwecken kann, auch aus Totem. Und so auch im persönlichen Leben. In den zerbrochenen Beziehungen, in der verlorenen Zukunftsaussicht gibt es Hoffnung. Und selbst da, wo Menschen tatsächlich gestorben sind, gibt es Hoffnung für uns auf ein Leben, das daraus wächst. Ein anderes Leben, aber ein Leben, das der Geist Gottes schenkt. Alles das, und ich hoffe, ihr spürt es ein bisschen, dass Pfingsten deshalb so wichtig ist, dass wir das hören, weil wir sonst dieser Hoffnungslosigkeit so ausgeliefert sind. Aber weil der Geist Gottes aus totem Leben schaffen kann, gibt es nie Hoffnungslosigkeit für uns. Nach Pfingsten kann es für Christen nie ganz hoffnungslos sein. Und vielleicht müssen wir uns da öfters mal dran erinnern, dass das so ist. Dass wir einen lebensschaffenden Geist auch für uns heute haben. das möchte ich, dass ihr das mitnehmt. Und ich möchte, dass es nicht nur als Theorie mitnimmt. Deshalb kommt jetzt zu meinen zwei Gedanken noch ein dritter dazu, wo ich auch nochmal in die Vision von Hesekiel hineinschauen will. Da ist sie auch so. Der betrachtet es erstmal aus der Ferne, diese Vision. Und es wäre schön angenehm gewesen, das irgendwie zu betrachten. Aber dann wird es für ihn interessant, weil dann bekommt er selber eine Rolle in der ganzen Geschichte, in dieser Vision. Er bleibt nicht nur Zuschauer, sondern er bekommt von Gott eine Funktion, einen Auftrag oder genauer gesagt zwei Aufträge. Und vielleicht gucken wir auch mal, was für uns der Auftrag sein könnte. Jetzt steht er ja da, dieser Hesekiel, in diesem mit ernüchterndem Blick im Knochenfeld. Und als Gott ihn fragt, Mensch, kann da wieder Leben draus werden? Da sagt er so ein bisschen, ja, nicht ja und nicht nein. Er sagt, naja, du Gott, du weißt es. Also er spricht so ein bisschen Ungewissheit raus, vielleicht auch eine kleine Hoffnung. Und dann wird es interessant. Dann kommt nämlich Gott und gibt ihm einen Auftrag. Nämlich er sagt, rede als Prophet zu diesen Knochen. Und sagt zu ihnen, ihr vertrockneten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Knochen. Ich selbst gebe meinen Geist in euch und ihr werdet wieder lebendig. Das ist doch schon verrückt. Hesekiel soll zu den toten Knochen sprechen. Weiß nicht, ob ihr schon mal zu einem Oberschenkel gesprochen habt oder zu einer Rippe oder was auch immer. Oder wie das wäre. Das muss sich komisch vorkommen, wahrscheinlich so einen Knochen vor sich zu nehmen und dann zu dem zu sprechen. Also die Wissenschaftlerin in meiner Serie da, die macht es manchmal, die untersucht es so genau, dass sie mit den Knochen spricht und es wirkt irgendwie ein bisschen verrückt, wenn wir ehrlich sind. Ja, also das ist schon ein bisschen komisch, zu toten Knochen zu sprechen. Warum sagt denn Gott, dass Hesekiel zu den toten Knochen reden soll? Er sagt, dass er dem toten Israel verkündigen soll, dass der Geist kommt. Und zwar bevor er wirkt, bevor er wieder Leben schafft. Vorher schon soll er es darauf hinweisen, dass sie den Herrn erkennen können, wenn es dann soweit ist. Wie wäre es eigentlich, wenn Gott uns das heute als Auftrag mitgibt, dass wir zu dem, was wir als abgestorben sehen, reden, verkündigen, dass da ein Geist kommt, dass da Leben möglich ist. Wie ist es eigentlich, wenn wir zu Menschen, die eigentlich keine Zuversicht mehr haben, sagen, der Geist Gottes kann Leben schaffen? Könnte es sein, dass es unsere Aufgabe ist, in dem, was wir so als Totes sehen in unserer Welt, wo wir unsere toten Felder vor uns sehen, dass wir eben nicht nur klagen und trauern über das, was verloren geht oder was man sich anders gewünscht hätte, was alles zugrunde geht, sondern dass wir hingehen genau dorthin, uns nicht davon abgrenzen, sondern sagen, genau dorthin gehen wir jetzt und sagen, und da soll der Geist Gottes neues Leben schaffen. Israel hat nicht gedacht, dass es vertrieben wird. Und dann hat sie es erlebt und hat nur das Tote gesehen und war vom Toten, von dem, was nicht mehr da war, so geblendet, dass sie keine Hoffnung mehr hatten, keine Aussicht mehr hatten. Aber der Hesekiel war wichtig, dass sie eben dann, als der Geist das Leben wieder geschenkt hat, gemerkt haben, da ist der Herr am Wirken. Vielleicht ist das unsere Aufgabe, in dem, wo wir merken, oh je, da stirbt viel vor sich hin, das anzusprechen. Mag komisch sein, über Israelis, über Palästinenser, Ukrainer oder Russen das Kommen des Heiligen Geistes auszusprechen und das Leben, das erschaffen wird. Vielleicht hört sich das unrealistisch an oder irgendwie unwirklich, träumerisch. Vielleicht hört sich's komisch an, wenn man zu denen hingeht, die politisch so eine ganz andere Ansicht haben als man selber, von denen man eigentlich eher Abstand nimmt, ja, und die man eigentlich eher, über die man spricht. Da mal hingehen und zu denen zu sagen, Geist Gottes, schenk Leben. Die Hoffnung zu haben, dass wir nicht nur auseinanderdriften, sondern auch wieder zusammenfinden. Oder auch die, die mit dem Glauben abgeschlossen haben, denen von dem Gott zu erzählen, von dem Geist zu erzählen, der Leben schaffen kann, dass sie es dann auch erkennen, wenn es dann soweit ist, dass es der Herr war. Sonst kann man es ja nicht erkennen. Das ist nicht so einfach, weil da kann es sein, dass man erstmal komische Reaktionen kriegt. Da kann es auch sein, dass sich erstmal gar nichts tut. Hesekiel hat das Volk angepredigt, 70 Jahre lang hat sich nichts getan, aber dann haben sie Gott erkannt, weil sie das im Hinterkopf hatten, weil sie das gehört hatten. Wir Christen sind die, die von Gottes Lebensgeist reden sollen. Denn dann erkennen die Leute, wenn er Leben schafft, dass er es getan hat. So wie bei den Lampen in Bernloch vielleicht. Da war es nämlich so ähnlich, als ich nämlich angerufen habe beim Elektriker und gesagt habe, bestell alles ab, was wir bestellt haben, die Lampen tun wieder. Ja? Da war das Erste, was er gefragt hat, oh, da hat wohl jemand von oben seine Kräfte mit dem Spiel gehabt oder so. Und ich war erst mal überrascht, weil ich habe gedacht an, wie das technisch funktioniert und was da alles so dahinter liegt und wie das elektrisch so ist. Und der hat als allererstes gesagt, naja, da war jemand von oben, der seine Hand im Spiel hat. Bin ich gar nicht drauf gekommen. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Da war es wichtig, dass mir jemand gesagt hat, Herr, könnt ihr auch noch vielleicht Gott auch noch seine Finger im Spiel haben. Manchmal brauchen wir Leute, die uns das sagen, dass wir es, wenn wir es erleben, auch richtig sortieren können. Und vielleicht sind jetzt wir die, die das sagen, damit andere das, wenn sie es erleben, richtig sortieren können. Also dieser Auftrag, rede zu diesen Knochen, ist vielleicht gar nicht so komisch, wie er uns zunächst vorkommt. Zu den Knochen hingehen. Und dann legt Gott noch einen zweiten Auftrag nach, der ist ein bisschen einfacher. Hört sich genau gleich an. Rede als Prophet zu diesem Lebensgeist. Ja, rede du als Mensch, auch du als Mensch, obwohl du es eigentlich gar nicht würdig bist, darfst du trotzdem zu diesem Geist reden als Prophet und sagen, so spricht Gott der Herr, Geist, komm herbei aus den vier Himmelsrichtungen. Hauch diese Toten an, damit sie wieder lebendig werden. Wieder in Auftrag zu reden, wieder in Auftrag zu kommunizieren, diesmal nicht mit dem Toten, sondern diesmal mit dem Geist Gottes. Und auch da hätte Gott ja einfach seinen Geist schicken können, aber er sagt dem Hesekiel, ich brauche dich dabei, du sollst darum bitten, dass der Geist kommt. Könnte sein, dass Gott uns heute an Pfingsten auch das als Auftrag mitgibt, dass wir ihn darum bitten, dass er kommt. Das ist vielleicht einfacher. Da kriegt man nicht so viel Widerspruch, wenn man zum Geist Gottes bittet. Das sind wir auch ein bisschen gewöhnt, dass wir so beten, dass wir sagen, Gott, komm doch in diese Welt. Vielleicht fällt uns das leichter. Wir haben es gerade vorher auch schon gesungen. Komm herab, o Heiliger Geist. Aber vielleicht tun wir es zu wenig. Dass wir sagen, Geist Gottes, komm doch in das Tote hinein und schenk Leben. Tu es bitte. Zeig dich hier. Wir haben eine Rolle in dieser Welt. So wie der Hesekiel sind wir nicht nur Zuschauer, sondern wir haben eine Funktion. Zwei Aufträge von Gott, die er uns weitergibt. Und liebe Gemeinde, als Christen würde ich sagen, wir sind heute aufgerufen zu kommunizieren. Wir sind nicht die sagen sollten, es ist alles zu spät, da ist nichts mehr zu retten, alles geht in den Bach runter, oh Jemine. Das tun andere. Tun wir manchmal vielleicht auch, aber das wäre schade, wenn wir nur das sagen würden. Sondern als Christen sollten wir das in den Blick nehmen, was da stirbt, auch wenn der Blick nicht so leicht ist. Und dann daraufhin den Geist Gottes und sein Wirken zusprechen. Die Hoffnung nicht nur für uns selber haben, nicht nur als so theoretischen Glaubenssatz mitnehmen aus diesem Pfingstgottesdienst, sondern ihr auch Ausdruck geben, diese Hoffnung ausstrahlen. Das ist unsere Rolle in dieser Welt. Reden in beide Richtungen, zum Toten und zum Lebensgeist. Und dann gespannt sein, wie und wann Gott Leben in die Sache bringt. Ganz ohne Hologramm, ganz ohne Vision, sondern im echten Leben. Amen.